HR Info. Kultur.
Sie, ich, wir alle leben im digitalen Zeitalter. Und die digitalen Speicher erlauben es, alles über Sie oder mich festzuhalten. Jeder Text, den man schreibt, jedes Foto, das man verschickt, jede E-Mail, alles wird festgehalten. Nichts wird vergessen. Und schon gar nicht im Internet. Das vergisst gar nichts mehr. Und die Frage ist, wie verändert das unsere Art des Vergessens und die des Erinnerns? Eine Frage, mit der sich auch eine zweitägige Tagung im Historischen Museum Frankfurt beschäftigt hat. Als Teil der Ausstellung Vergessen, warum wir nicht alles erinnern. Eine Teilnehmerin der Tagung war die Soziologin und Direktorin des Sigmund Freud Instituts Vera King.
Zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was man erinnern und speichern nennt, oder? Dass wir uns erstmal klar machen, dass was gespeichert wird, ist nicht gleichbedeutend mit dem, was man erinnert. Man kann ganz vieles speichern, ohne es zu erinnern. Der Speicher ist dann so etwas wie eine Schublade oder vielleicht ein Album, wo man reinschauen kann, aber es ist nicht das, was man in sich aktiv aufbewahrt hat.
Mehr Details, wie das digitale Zeitalter unsere Art des Erinnerns und Vergessens verändert, gleich im Gespräch mit Professor Vera King. Die weiteren Themen in der Sendung, der Büchercheck, heute mit dem Roman Enteignung und ein Porträt der neuen Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie heißt Anja Kampmann. Mein Name ist Pablo Diaz. Was wir erinnern, was wir vergessen und verdrängen, darum geht es heute in HR Infokultur. Was zum Beispiel, wenn das Vergessen staatlich verordnet wird? Wie in China, wo die Staats- und Parteiführung zum 30. Jahrestag der Studentenproteste auf den Tiananmenplatz Schweigen verordnet hat. Am 4. Juni 1989 schickte die Regierung Soldaten und Panzer, um diese Proteste zum Schweigen zu bringen. Die genaue Zahl der Toten damals ist ein Staatsgeheimnis. Doch in China darf an diesen Teil der eigenen Geschichte nicht erinnert werden. Ein Soldat, der an der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste vor 30 Jahren teilnahm, ist heute ein kritischer Künstler. HR-Info-China-Korrespondent Axel Dorloff hat ihn getroffen.
Tongzhou liegt am südöstlichen Stadtrand von Peking. Der Maler und Fotograf Chen Guang hat hier sein Atelier. Seine Galeriewohnung ist Wohn- und Arbeitsplatz zugleich. Im Erdgeschoss ein riesiger Holztisch, daneben hängt eine seiner Fotografien. Ein menschlicher Oberkörper von hinten, der Kopf kahl geschoren, die abrasierten Haare sind auf den nackten Rücken gefallen. Auch dieses Bild hat mit Chens eigener Geschichte am 4. Juni 1989 in China zu tun. Der Tag des Massakers am Platz des himmlischen Friedens.
Als ich am Morgen die Sachen der Studenten vom Platz räumte, sah ich die verbrannten Haare von einem Mädchen in einem Fahrradreifen. Ich kann diese Szene nicht vergessen. Ich dachte immer, wie das Mädchen wohl aussieht, wie alt sie ist und an welcher Universität sie studiert. Ich bin danach sehr sensibel im Umgang mit Haaren geworden, wenn ich zum Beispiel welche auf dem Bett oder im Badezimmer sehe. Haare sind für mich sehr eng verbunden mit Menschenleben.
Zuvor gab es in China den Frühling der Demokratie. Wochenlange und landesweite Proteste der Bevölkerung gegen Korruption und für mehr politische und gesellschaftliche Freiheiten. Zu dieser Zeit ist Chen Guang ein junger Soldat bei der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Er ist 17 Jahre alt und für das Militär in Chinas Hauptstadt Peking im Einsatz. Zweifel daran kommen ihm schon damals.
Das waren Bürger und Studenten. Wer genau waren dabei die bösen Menschen? Ich wusste es nicht. Wie ich weiter meinen Befehl ausführen sollte, wusste ich auch nicht. Innerlich hatte ich schon Zweifel. Welche Menschen waren auf der bösen Seite?
Am 3. Juni 1989 liefert Chen Guang noch Gewehre und Munition in die große Halle des Volkes. Danach wird er als Fotograf eingesetzt. Weil er mit der Kamera umgehen kann, soll er die Ereignisse dokumentieren. In der Nacht auf den 4. Juni lässt Chinas Regierung die prodemokratischen Proteste in Peking mit einem Armeeeinsatz brutal niederschlagen. Hunderte, wenn nicht Tausende, werden getötet. Chen Guang verlässt danach das Militär. Er studiert an der renommierten Zentralen Akademie für Kunst in Peking. Fotos der Ereignisse, teilweise seiner eigenen, werden für ihn später Grundlage einer Bilderreihe über den 4. Juni 1989. Er malt Soldaten, wie sie den Platz aufräumen, Studenten, die fassungslos auf abgerissene Zelte und Plakate starren. Szenen von damals, die er selbst miterlebt hat. Aber Bilder zu diesem Thema zu malen, das ist in China riskant.
Ich habe kein Verständnis dafür. Es sind jetzt schon 30 Jahre seit den Ereignissen vergangen. Wenn unsere Regierung meint, im Recht zu sein, sollten sie mit der Bevölkerung darüber reden und das Thema öffentlich diskutieren lassen. Ich weiß nicht, warum man nicht darüber reden darf.
Die chinesischen Sicherheitsbehörden haben die Bilder beschlagnahmt. Sie kursieren aber immer noch im Internet. In China soll aber keiner an die Ereignisse von 1989 erinnern, auch nicht mit Kunst.
Langfristig gesehen wird das sehr negative Folgen für unser Land haben. Wir werden uns vermutlich immer weiter von einer freien Gesellschaft entfernen. Das ist sehr offensichtlich, weil die politische Führung absichtlich ausweicht und nicht mit sich reden lässt. Ich finde das nicht gut. Das ist auch ein Grund, der China in die Krise führen kann. Wenn über ein wichtiges historisches Ereignis nicht geredet werden darf, führt das zu einem Widerspruch zwischen der Regierung und dem Volk.
Mit diesem Widerspruch lebt China heute. Die Formel seit 1989 heißt Wohlstand statt Freiheit. Der 4. Juni war ein Wendepunkt, auch für Chen Guang. Wer ihn heute in seinem Atelier am Stadtrand von Peking besucht, erlebt jemanden, dessen Leben sich nach dem 4. Juni 1989 völlig verändert hat. Vom jungen Soldaten zum kritischen Künstler.
Axel Dorloff über einen ehemaligen Soldaten der chinesischen Volksarmee, der heute als kritischer Künstler arbeitet und mit seinen Werken an die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmenplatz in Peking vor 30 Jahren erinnert. In China ist das Internet zensiert. Deswegen ist das staatlich verordnete Vergessen auch leicht durchzusetzen. Aber verschwunden sind diese Informationen aus dem Netz nicht, auch wenn man in China nicht auf legalem Wege daran kommt. Sie sind da. Und dass diese Infos aus dem Netz nicht verschwinden, ist auch Absicht. Schließlich versucht der Mensch seit jeher, dem Vergessen etwas entgegenzustellen, mit Papier, Büchern, Archiven. Und jetzt endlich ist es soweit. Das Internet ist das Medium, das nicht mehr vergisst. Alles ist abrufbar zu jeder Zeit und an allen möglichen Orten. Sollte der heutige Mensch darüber nicht überglücklich sein, nichts vergessen zu können? Diese Frage habe ich an die Soziologin und Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt, Professor Vera King, gestellt. Sie war Teilnehmerin an einer Tagung im Historischen Museum Frankfurt. Anlass dafür war die aktuelle Ausstellung im Museum Vergessen, warum wir nicht alles erinnern. Sollten wir also nicht überglücklich sein?
Ja, ich glaube, dass es in der Tat ja auch so ist, dass viele Menschen darüber froh sind, dass sie diese Möglichkeit haben, oder? Dass sie die Speicherform der digitalen Medien und der Digitalisierung nutzen können, um Dinge leicht zu bewahren, aufzubewahren und auch leicht abrufen zu können, sie mit anderen teilen zu können leichter, und zwar über weite Entfernungen, sehr rasch, mit vielen anderen gleichzeitig. Also wenn Sie sagen, müsste der moderne Mensch nicht glücklich sein, würde ich sagen, ja, es gibt da, glaube ich, eine große Begeisterung auch dafür und eine Freude darüber. Sicherlich gibt es auch eine Kehrseite, die darin liegt, dass es gewissermaßen, also in der gesamten Fülle dessen, was permanent geschieht, in einer zunehmenden Beschleunigung, dass so vieles dann auch, wie soll ich sagen, sich ansammelt, was dann zwar gespeichert werden kann, aber eigentlich dann nicht mehr wirklich verarbeitet werden kann. Also jetzt psychisch, gedanklich, emotional verarbeitet werden könnte.
Würden Sie sagen, die Digitalisierung von diesen Erinnerungen oder die Art und Weise, wie wir uns erinnern, dass das sich verändert hat durch die Digitalisierung?
Ja, also das hängt sicherlich mit der Digitalisierung zusammen, und zwar aus zwei Gründen. Wobei wir sind ja in einem Prozess. Also wenn wir sagen, es hat sich verändert, dann würde ich immer sagen, wir sind dabei in einem Veränderungsprozess, dessen genaue Gestalten natürlich sich auch wiederum ständig nochmal in einem Veränderungsprozess befinden, weil wir eben die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, natürlich geprägt sind von den Medien, über die wir sie wahrnehmen. Also wir können im Grunde genommen ja das, was wir selbst in uns aufnehmen, gedanklich und emotional und psychisch, können wir immer nur vor dem Hintergrund der Medien, über die das transportiert wird. Das heißt, durch die Veränderung des Zugangs zur Welt verändert sich auch der Inhalt dessen, womit wir uns beschäftigen oder was wir sozusagen erinnern können und in uns bewahren können.
Gibt es ein praktisches Beispiel für das, was Sie eben erzählt haben?
Naja, das eine ist ganz einfach schon mal der Punkt, den ich vorhin auch schon mal angedeutet hatte, dass allein die Geschwindigkeit sich verändert, also dass in bestimmten Zeiteinheiten immer mehr geschieht und das Tempo der Veränderung, der sozialen, kulturellen Veränderung insgesamt erhöht in vielen Bereichen. Allein durch die Fülle dessen, was geschieht, wird der sozusagen auch mehr erinnert und auch auf der anderen Seite auch mehr vergessen, weil vieles eben rascher auch an Bedeutung verliert. Das andere ist, dass eben durch die Digitalisierung selber dieses Tempo natürlich enorm beschleunigt worden ist und entsprechend die Fülle dessen, was gespeichert wird, jetzt in einem technischen Sinne nicht dem entspricht, was man auch gedanklich verarbeiten kann. Und dann ist durch die Digitalisierung die Art und Weise, wie etwas, wie soll ich sagen, aufgenommen werden kann, verändert worden. Also es wird ja sehr viel stärker, wie soll man sagen, aus den Zusammenhängen herausgerissen. Also das, was das Positive ist an der Datenverarbeitung, dass man nämlich Dinge aus dem Zusammenhang nehmen kann, dass man es neu aufbereiten kann, dass man es in ganz unterschiedlichen Kontexten ganz rasch an viele Rezipienten schicken kann und so weiter. Über diese Form verändert sich dann auch der Inhalt, weil man eben den Ursprungszusammenhang beispielsweise nicht mehr zwingend auch wiederfindet. Ja?
Also das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, das Persönliche oder die persönliche Erinnerung geht dadurch verloren.
Ja, das ist ein Aspekt, also dass der persönliche Zusammenhang vielleicht verloren gehen kann. Aber was ich jetzt meinte, ist, dass man, wenn man zum Beispiel im Netz nach bestimmten Stichworten sucht, ja, dann wird man nicht immer sofort auch finden, wenn man zum Beispiel irgendwelche Texte dazu findet oder irgendwelche Bilder oder irgendwelche Erläuterungen, ist nicht immer sofort klar, aus welchem Zusammenhang stammt das eigentlich, in welchem Kontext ist etwas entstanden, worauf bezieht sich das, sondern viele Daten oder Texte, die wir im Netz finden, sind aus dem Zusammenhang gerissen und neu kombiniert und dadurch verändert sich ja auch die Art dessen, was wir abspeichern, ja.
Nun, ich frage das vor dem Hintergrund, weil der Mensch ja relativ viel vergisst. Je älter er wird, desto mehr hat man den Eindruck, man vergisst mehr. Aber eigentlich im Grunde genommen selektiert man mehr die Informationen, die zu einem vordringen. Aber was macht das eigentlich mit einem Menschen, wenn ich weiß, dass ich das, was ich im Netz stelle, theoretisch von jedem abgerufen werden kann und eigentlich nie gelöscht wird, bleibt ja ewig im Netz. Das verschwindet ja nie. Dieses Vergessen, dieser Prozess des Vergessens ist dadurch ein anderer.
Genau, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der ja auch viel diskutiert wird, dass, was mit dem sogenannten Recht auf Vergessen auch zu tun hat, oder? Dass das ja auch keine durchgängig angenehme Vorstellung ist. Also in manchen Hinsichten kann es als angenehm empfunden werden. Also es ist ein Bild von Vergänglichkeit überwinden, wenn man zwar als Mensch endlich ist, aber es bleiben ganz viele Spuren im Netz erhalten. Aber natürlich ist es auch so, dass man das gar nicht unbedingt steuern kann, welche Spuren im Netz erhalten bleiben und wird dann eben auch von vielen als etwas Unangenehmes empfunden, vor allem wenn es auch um Zusammenhänge geht, die gar nicht positiv sind, oder? Also dass eben auch im Netz, dass ja sich nicht einfach so steuern lässt, welche, wie soll ich sagen, Spuren eines Lebens oder einer Persönlichkeit dann auch ausgewählt werden oder gespeichert werden. Und das kann als etwas sehr Unangenehmes und Quälendes oder Bedrängendes auch wahrgenommen werden. Und da gibt es ja auch Diskussionen darüber, wie kann man das besser steuern, dass zum Beispiel in sozialen Netzwerken die Kontrolle über das, was zum Beispiel nach jemandes Tod dort noch erscheint, besser reguliert werden kann und so weiter.
Aber bedeutet das, dass wir lernen müssen, mit Erinnerungen anders umzugehen?
Ja, also zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was man erinnern und speichern nennt, oder? Dass wir uns erstmal klar machen, dass was gespeichert wird, ist nicht gleichbedeutend mit dem, was man erinnert. Man kann ganz vieles speichern, ohne es zu erinnern. Der Speicher ist dann so etwas wie eine Schublade oder vielleicht ein Album, wo man reinschauen kann, aber es ist nicht das, was man in sich aktiv aufbewahrt hat. Das heißt, dazwischen gibt es schon mal einen ganz großen Unterschied. Und je größer die Speicher sind, auf die man potenziell zurückgreifen kann, umso mehr muss man ja sowas wie Entscheidungen treffen. Also was möchte ich, was ist mir wichtig, womit möchte ich mich intensiver auseinandersetzen? Also erinnern in dem Sinne, dass es dabei um auch eine Art von Erfahrungsverarbeitung geht, die einen in einem tieferen Sinne beschäftigt. Das ist etwas, was man vielleicht auf eine bewusstere Weise auch vollziehen muss, gerade vor dem Hintergrund, dass man ständig mit ganz vielen Reizen und Eindrücken und neuen Ereignissen, die irgendwo gespeichert werden, zu tun hat.
Überfordert das?
Ich glaube schon, dass es auch überfordern kann. Also zumindest besteht die Gefahr, dass man gewissermaßen zu sehr gefangen genommen wird von einer permanenten Fülle von Reizen, die dann aber auch gleichzeitig wieder unmarkiert vorüberrauschen, ohne dass man am Ende des Tages gewissermaßen sagen könnte, ah ja, das ist jetzt passiert, das hat mich berührt, das hat mich beschäftigt. Also je mehr sich das sozusagen akkumuliert, je mehr sich das in Tempo und Quantität steigert, umso mehr besteht natürlich das Risiko, dass es dann die Verarbeitungskapazität schlicht und einfach überfordert. Ja.
Professor Vera King war das, Soziologin und Direktorin des Sigmund Freud Instituts. Wir sprachen über das Vergessen und Erinnern im digitalen Zeitalter. Danke, dass Sie hier im Studio waren.
Ja, vielen Dank.
Das Thema Vergessen, dazu passt auch eine aktuelle Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Vergessen, warum wir nicht alles erinnern. Die Ausstellung im Historischen Museum läuft noch bis zum 14. Juli.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Menschen am Limit, am persönlichen und auch am geografischen. Das zeigt der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Reinhard Kaiser Mühlecker. Zwar ist er erst 36 Jahre alt, aber sein schriftstellerisches Werk kann sich sehen lassen. 6 Romane und einen Erzählungsband hat Reinhard Kaiser Mühlecker bisher veröffentlicht. Vielfach ist er ausgezeichnet worden und er war auch schon auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Kaiser Mühleckers Geschichten spielen auf dem Land. Das ist auch so in seinem neuesten Roman. Enteignung heißt es. Frank Statzner hat es gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Die Dramen im Leben finden überall statt. Existenzdruck, Verfall, Einsamkeit, Wut. Nicht nur in den Städten, auch auf dem Land. Und genau da guckt Kaiser Mühlecker genau hin. Er ist da aufgewachsen, er kennt die verräterischen Spuren und Chiffren in der Landschaft und im Verhalten der Menschen. Die Gesten und Blicke, die Sprache ersetzen, die Äußerlichkeiten, die vom tiefen Inneren erzählen, die unverputzten Gebäude, die künstlichen Blumen auf dem Fensterbrett, davon schreibt er in seinem neuen Roman.
Worum es geht.
Jan ist der Welt und auch sich selbst überdrüssig. Er ist Journalist, hat die Welt bereist und für große Zeitungen geschrieben. Jetzt lebt er in seinem Heimatdorf so dahin, im Haus seiner verstorbenen Tante, schreibt für die lokale Zeitung. Nicht mehr als ein Geldjob, ohne jede Motivation, geschweige denn Ambition. Eigentlich interessiert ihn nichts. Zwischen ihm und der Welt ist viel Abstand. Am liebsten fliegt er über seine Gegend mit einem Sportflugzeug. Er lernt Ines, eine alleinerziehende Frau, kennen, engagiert sich aber auch hier nicht. Erst als er merkt, dass diese Frau auch mit Flor, einem Bauern, schläft, treibt ihn die gekränkte Eitelkeit an. Er schuftet auf Flors Hof als Helfer in der Schweinemast, ohne großen Plan. Er registriert, was auf dem Hof vorgeht. Den Kampf des Bauern gegen die Gemeinde, die einen Teil seines Landes enteignen will, um einen Windpark zu bauen, wo kein Wind weht. Die harten Existenzbedingungen eines Schweinemastbetriebes, die Sprachlosigkeit der Leute, die Atmosphäre.
Auch beim Essen gab es kein Gespräch. Im Hintergrund lief leise das Radio, das Flor, abrupt aufstehend, ausschaltete, bevor er sich wieder setzte und rasch und unmäßig aß und trank. Die Fliegen und Gelsen summten und sirrten, angezogen und irregemacht von unserem Schweiß, über unseren Köpfen. Betrachtete ich nicht auch ihn wie ein Vieh, überlegte ich. Doch bei einem Vieh hätte ich mich wohl kaum gefragt, was es denke.
Und er verliebt sich in die Frau des Bauern. Eine obsessive Affäre beginnt. Diese unterschiedlichen Handlungsstränge laufen lange unverbunden nebeneinander her. Erst am Ende werden Zusammenhänge erkennbar, ohne dass wirklich alle Rätsel im Verhalten dieser Personen gelöst wären.
Wie es geschrieben ist.
Ein Roman, bei dem nicht die Handlung, sondern die Atmosphäre im Vordergrund steht. Nicht die Gespräche der Protagonisten, sondern ihre Gesten und Blicke. Nicht die großen wortreichen Bilder, sondern die punktgenauen Beobachtungen. Ein solcher Roman kommt mit einer kargen, aber präzisen Sprache aus. Diese Sprache muss lakonisch sein, um dem vor sich herleben der Protagonisten und ihrem rätselhaften Handeln gerecht zu werden. Dadurch entsteht Spannung. Man spürt, unter der sprachlosen Oberfläche brodelt es.
Wie es gefällt.
Ich finde, Kaiser Mühlecker ist ein kunstvolles Buch gelungen. Es bietet einen intensiven Blick auf einen Teil unserer Gegenwart, auf Menschen am Limit, in einer abgehängten Gegend, in scheinbar unrettbaren Situationen. Glücklose Menschen, die aber immer weitermachen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Welt vermittelt sich weniger über die Handlung als über die Atmosphäre, die Kaiser Mühlecker mit seiner Sprache erzeugt. Und weil diese Geschichte so viele Rätsel birgt, ist sie auch spannend.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Roman Enteignung von Reinhard Kaiser Mühlecker ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 21 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Auch die Autorin Anja Kampmann ist erst Mitte 30. Bisher kannte man sie eher als Lyrikerin. Als Erzählerin trat sie erst vergangenes Jahr mit ihrem Debüt »Wie hoch die Wasser steigen« an die Öffentlichkeit. So war es eine kleine Überraschung, dass Anja Kampmann zur nächsten Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim gewählt worden ist. Anja Kampmanns Debütroman »Wie hoch die Wasser steigen«, letztes Jahr veröffentlicht, sei nicht einfach ein Roman, sondern ein großes Gedicht. Das teilte die Kulturgesellschaft von Bergen-Enkheim mit, als sie den Namen der neuen Stadtschreiberin bekannt machte. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird am 30. August verliehen. Als 46. Stadtschreiberin darf Anja Kampmann für ein Jahr im Stadtschreiberhaus wohnen und arbeiten. Ulrich Sonnenschein stellt sie vor.
Als 46. Stadtschreiberin wird Anja Kampmann am 30. August den Schlüssel für das kleine Häuschen an der Oberpforte im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim von Clemens Meyer übernehmen. Dann kann sie ein Jahr dort wohnen oder immer mal wieder vorbeischauen, ganz wie es in ihren Arbeitsalltag passt. Auflagen gibt es keine, bis auf die Rede, die sie zu Beginn und zum Schluss im Festzelt auf dem Bergermarkt halten muss. Anja Kampmann, 1983 in Hamburg geboren, begann als Lyrikerin. In ihren Gedichten dominieren ein außergewöhnlicher Klang und eine fein distanzierte, beobachtende Haltung. Zwischen Fremdheit und Vertrautheit ersetzt sie die Wortlosigkeit der Natur mit ihrem eigenen poetischen Ausdruck. Eines ihrer großen Vorbilder ist Samuel Beckett, in dessen Werk sie den Umgang mit Musikalität und Stille untersuchte. Dann im vergangenen Jahr kam ihr erster Roman, »Wie hoch die Wasser steigen« im Hansa Verlag.
Von seinem Balkon aus machte ihn alles gleich wieder verrückt. Das Wetter, eine wie ausgeräumte Landschaft, das Gefühl, mit einem Mal taub zu sein. 9 Stunden vor Abflug hatte er schon den Gummigestank der Überlebensanzüge in der Nase. Die neue Plattform war nicht anderswo, lag nur einige Seemeilen entfernt.
Dieser Roman ist schon deshalb außergewöhnlich, weil er keine Innensicht betreibt und das eigene Leben von Anja Kampmann literarisch fasst, sondern sich an einen Ort begibt, den kaum je ein Autor vor ihr aufgesucht hat. Eine Ölplattform mitten im Meer. Und ihr Held, der polnische Ölarbeiter Wacław Groszak, ist auch ein ungewöhnlicher Charakter und ihrer eigenen Biografie denkbar fern.
Ja, es ist so, dass der Wacław aus einer anderen Geschichte quasi als Nebenfigur entstanden ist und mich dann nicht mehr losgelassen hat. Mich hat schon interessiert, über jemanden zu schreiben, der alle Verbindungen nach Hause abgebrochen hat. Und ich glaube, dass diese Ölplattform eben dieser Topos der Weltmeere, dieses Versprechen von Freiheit, das schwingt alles so mit, auch wenn man nicht auf Ölplattformen arbeitet. Es ist also nicht etwas, was vollkommen außerhalb meiner Erfahrungswelt liegt, aber in der Literatur eben besser erzählt werden kann, wenn man eben auch auf eine Welt zugeht.
Der Roman hat viele Facetten. Zum einen ist er ein Roadmovie, ein Buch über eine Reise von Italien über die Alpen ins Ruhrgebiet, von der Gegenwart in die Vergangenheit, jedoch weniger mit dem Ziel, sich selbst zu finden, sondern um einen Verlust zu verarbeiten. Es ist ein intensiver Text, sprachlich hochkunstvoll gestaltet und eher an der Beobachtung orientiert als an der spannenden Geschichte.
Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es eine Erzählhaltung ist, die sich irgendwie da drüber stellt. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich einfach versuche zu zeigen, wie sich das anfühlt. Ich wollte schon das, was eigentlich Literatur ja seit Jahrhunderten macht, über unsere Welt erzählen, indem man Geschichten findet, die das irgendwie abbilden.
Und dann merkt man natürlich, dass hier eine Autorin schreibt, die einen lyrischen Sprachgebrauch gewohnt ist.
Ich glaube, der Roman ist wie so eine Krake, die alles frisst. Einfach alles, was man schreibt, fließt in diesen Stoff. Und da ist quasi die Erzählweise auch an der Lyrik geschult. Es ist aber auch spannend, wenn man eine Figur hat, die quasi auf die Welt sieht, dass man eben nicht in seinem gewohnten Lyrikmodus ist, sondern das sprachlich abzubilden, auch jemanden, der wirklich lange da draußen war und gar nicht mehr sich so anheben lässt von irgendwelchen exotischen Sachen. Das war sehr spannend auch zum Erzählen.
Mit Anja Kampmann ist wieder eine junge Autorin in das Amt des Stadtschreibers gewählt worden. Ihr Werk ist mit einem Roman und einem Lyrikband noch sehr überschaubar. Doch die Stimme, die hier spricht, ist anders als sonst in der Gegenwartsliteratur. Es gilt, sie weiterhin zu beobachten.
Anja Kampmann ist neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Ulrich Sonnenschein stellte sie vor. Soweit HR Infokultur. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung noch einmal hören. Auf hr-inforadio.de finden Sie dazu den Podcast. Mein Name ist Pablo Díaz.